Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.
Wir sind immer noch bei Pfeffer und Salz, wir sind immer noch in der Kölner Innenstadt, es ist immer noch der 11. Dezember. Und da wir jetzt schon 33 Minuten auf der Uhr haben, können wir da hier mal einen Cut machen und machen direkt die nächste Tür auf für ein nächstes Thema, das ich mir auch gewünscht habe, das ich auch total interessant finde, weil ich es überhaupt nicht verstehe. Da geht es um Kryptowährungen. Das hatten wir auch schon mal. Mhm. Wir hatten es auch in der letzten Woche, das Thema Kryptowährungen und Bitcoin, auch schon mal angesprochen, weil sich auf diesem Markt ja etwas getan hat. Und du hast, ich nehme jetzt das Ende vorweg, damit wir dann einen Kreis diskutieren können. Die Politik hat die Wirtschaft ruiniert und jetzt wird die Wirtschaft die Politik ruinieren. Das ist eine steile These, die du gemacht hast. Es gibt da
offensichtlich... Also das bitte mit Vorsicht zu genießen. Ja, das war eigentlich eher so ein...
Ja, aber es gibt da eine, wie soll man das sagen, disruptive Tendenz bei Währung, beim Geld, sind digitale Währungen dazugekommen. Die Technologie dahinter ist von einem, soweit ich weiß, anonymen Japaner, wo keiner genau weiß, wer es denn nun ist, erfunden, ersonnen worden, die Blockchain-Technologie. Dort werden, das klingt ja alles absurd, da muss Geld wird gemeint, es gibt ein Mining und dann werden bestimmte Bitcoins werden zusammengepackt und wenn, glaube ich, 12 oder so zusammen sind, ist das ein Block und der wird dann der Blockchain hinzugefügt und da steht dann drin, wem was dann irgendwie gehört. So, das ist absonderlich kompliziert, wenn du dich, da musst du dich wirklich mit beschäftigen, um das zu verstehen. Ich habe es bis zum heutigen Tage wirklich nur mit einem gesunden Halbwissen geschafft. Aber wir stellen fest, PayPal ist ein Zahlungsanbieter, der jetzt sogar die Möglichkeit eröffnet hat, mit Bitcoin zu bezahlen. Wir erleben bei Bitcoin, das noch nicht in den Massenmarkt vorgedrungen ist, könnte jetzt vielleicht ein erster Schritt sein, eine Kryptowährung, die hochspekulativ ist, die sich vielleicht zum Zahlen überhaupt gar nicht eignet. Wenn ich heute ein Auto kaufe in Bitcoin, morgen können die Bitcoin 2000 Dollar höher oder niedriger sein. Das ist halt wirklich, das schwankt total. Also zum Bezahlen gerade nicht so ein stabiler Wechselkurs. Zum Spekulieren, Investieren möglicherweise. Man muss bestimmte Wallets haben. Meins ist Coinbase, um damit handeln zu können. Dann kann man Teile von einem Bitcoin kaufen. Ich glaube, einer kostet im Augenblick 16.000 irgendwie.
Mach mal eine Grafik weiter.
So um den Dreh. Und die erste Frage ist, dieser Markt ist, der Bitcoins waren mal groß, dann waren sie lange Zeit, war es wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau. Und es ist in den letzten Wochen, hat sich auf dem Bitcoin-Markt wieder was getan. Meine Frage ist, Markus, warum ist das so? Hier haben wir die Grafik dazu.
Ja, also
überschrieben übrigens mit Kampf der Regierung gegen Bitcoin und Libra, Diem und Co. Libra ist die Facebook-Währung. Aber ja, warum tut sich da gerade was auf dem Kryptowährungen-Markt?
Also Bitcoin ist ja in aller Munde.
Das ist ein bisschen so ein Synonym für Kryptowährungen.
Auch. Ja, also das ist, sagen wir mal, der Brand.
Ja,
für, es gibt ja der massenweise Kryptowährungen.
Ja.
Und sicherlich ist da Bitcoin der mit dem größten Bekanntheitsgrad ist.
Mhm.
Wir sehen auch hier in der Grafik, wie enorm die Schwankungsintervalle sind.
Ja.
Wir sprachen damals ja schon hier in der Phase, da in Dezember 2017, da sagte ja, ich hatte diese Reminiszenz zu dieser Tulpenhosse damals in Amsterdam gemacht.
Ja.
Also mit Sicherheit ist der Bitcoin kein Wertaufbewahrungsspeicher, in dem Sinne, dass ich eine stabile Möglichkeit habe, Geld irgendwo sicher zu hinterlegen.
Wenn ich andersrum ein paar Millionen habe, kann ich das machen und dann mich überraschen lassen. Aber das ist für mich dann wie Tipico, ne? Da kann ich Fußball wetten.
Also es ist also ich einfach sicherer Wertaufbewahrungsspeicher.
Nein, definitiv nicht.
Weil eben zu Schwankungsintervall. Das muss ja nichts heißen.
Aber es ist erstmal nur eine Ist-Betrachtung. Verstehst du die diese Volatilität? Verstehst du, warum das so ist? Oder sind das Prozesse, die sich dem Fachverstand, wie du einen hast, entziehen?
Also wenn ich eine Aktie nehme und sehe die Gewinnentwicklung und ich dann daraus ableiten kann, wie die zukünftige ist, dann kann ich diesen zukünftigen Gewinnstrom der Aktie abdiskontieren und habe dann ungefähr eine Wertvorstellung heute. Das fehlt natürlich hier völlig.
Das fehlt, oder?
Wir reden im Prinzip von einer großen Luftnummer. Also alle Bitcoin-Freunds mögen mir das jetzt hier verzeihen, aber es ist ja erst einmal nichts dahinter, außer einer Arithmetik, die natürlich ein äußerst knappes Gut gibt, was auch immer knapper werden wird. Wir haben das letzte Hafen ja gerade hinter uns, aber es ist erst einmal nur ein Bereich, wo sich eben immer mehr Menschen sicher sind, dass es sinnvoll ist, sich dort aufzuhalten. Dementsprechend generiert sich ein Zahlungsstrom im Sinne von Käufern und das führt dann eben zu diesen Bewegungen, die wir jetzt hier sehen. Mit Sicherheit gibt es ein großes Damoklesschwert, was da drüber liegt. Das hat ja auch letztens zu diesem, man sieht das hinten da am Ende der Kurve, diesen 16% Rutscher, den wir da gehabt haben in zwei Tagen.
Kann passieren da bei Bitcoin.
Kann passieren. Das war dann eben auch, weil deswegen die Sache Kampf der Regierungen, es wird von den Regierungen beäugt, ja. Es gab einmal so, das gute Geld verdrängt das schlechte Geld, ja. Also insofern haben wir hier ja durchaus auch ein konkurrierendes Modell. Diese Idee, den Bitcoin zu schaffen, war ja unter anderem aus dem Aspekt, dass man hier eine Alternative hat zu dieser Fiat-Währung, zu der Währung, die letztendlich ja, wie wir ja gerade eben gesehen haben, beliebig vermehrbar ist, ne? Und wir eben hier einen Wertgegenstand haben, der eben nicht beliebig vervielfacht ist.
Ja, ganz im Gegenteil. Der Bitcoin ist ja an sich begrenzt. Deswegen werden jetzt die zukünftigen Blocks, die man der Blockchain hinzufügt, ja auch immer teurer, weil es immer weniger Bitcoins gibt.
Theoretisch könnten wir unsere eigenen unsere eigene Kryptowährung auflegen, hätten wir auch etwas sehr, sehr Knappes, wenn das entsprechend ist. Aber es bedarf natürlich auch einer gewissen Herdenbewegung.
Ein Netzwerk.
Womit ich wieder auf unser schönes Bild vom Anfang komme, sodass immer mehr Leute anfangen beizuschreien, nicht? Was jetzt ein bisschen despektierlich ist. Mhm. Aber es braucht eben eine gewisse Salonfähigkeit. Ja, es braucht eine gewisse Salonfähigkeit dieser Kryptowährung, die aus diesem schmutzigen Image, was sie über hatte, so als hier irgendwo wird sie im Darknet gehandelt, dient irgendwelchen Geldwäschern da irgendwelche Geldtransaktionen zu machen. Dieses Negativ-Image baut sich ja immer stärker ab. Ja, aber der Bitcoin tritt eben immer stärker aus diesem Schatten heraus. Er öffnet sich immer mehr einem größeren Publikum, was interessiert diese Sache verfolgt. Und dementsprechend entsteht natürlich auch ein immer größerer Anteil an Leuten, die bereit sind, ihr Geld zu tauschen in den Bitcoin, nicht? So eine Idee, letztendlich wie wenn wir sagen 13.4, 13.6, danach geht's erst richtig los, ja? In Bezug auf den DAX. Also auch hier merken wir, dass eine immer größere Käuferschar an den Markt kommt.
Würdest du Anlegern empfehlen, mal mit einer Summe X bei Bitcoins vorbeizuschauen?
Also es ist ein hochspekulatives Instrument.
Das kann ich bestätigen.
Man sieht,
also der Blick in mein Wallet ist...
Man sieht, dass hier mit Preisbewegungen von 16% einfach zu rechnen ist. Man sieht, dass auch mal eben von 20.000 man runterfallen kann auf 5.000. Unter 5.000.
Ja, das muss man aushalten.
Das sind Bewegungen.
Ja, man sieht aber auch, dass man in 3 Wochen später wieder auf dem alten Stand sein kann.
Und wir haben ein Bewegungsprofil, was ich nicht unbedingt ableiten kann. Also es ist eine hochspekulative Sache, eine hochgefährliche Sache. Und dann kommen zum Beispiel solche Äußerungen, wie jetzt hier vor ein paar Tagen, wo Herr Scholz einmal eben sagt, in Bezug ist hier auf Libra, beziehungsweise der ist der Diem heißt.
Diem, genau, Libra oder Diem ist die Facebook-Währung, ne?
Ja, das, was Facebook im Prinzip initiiert hatte mit dem Konsortium. Genau. Und dass das eben ein Wolf im Schafspelz ist, nach wie vor, auch wenn der Name geändert wurde und auch wenn aus dem Libra letztendlich so ein Stablecoin wird. Wir kommen ja wahrscheinlich jetzt eh nochmal darauf zu sprechen, aber man kann hier keine Empfehlung aussprechen.
Okay.
Es ist eine Spielwiese, das muss man sich gewahr sein. An dem Tag, an dem die Regierungen entscheiden, dass hier etwas restriktiert wird, wirst du hier purzelnde Preise sehen. Also
weiß es nicht. Also es ist ja so, es kann ja nicht sein, dass der Staat das zulassen kann, dass es da eine alternative Währung gibt. Weil wir sehen ja jetzt gerade, hast du gerade erklärt, bei den EZB-Anleihenkäufen, da wird ja eine politische Regulierung und eine Stütze der Staaten in der Pandemie über eine Fiskalpolitik gemacht, über Währung und über Bereitstellung von Mitteln, dass die Staaten sich Geld zu attraktiven, annehmbaren Zinsen leihen können, um das zu finanzieren. Kein Staat oder keine EU kann ja akzeptieren, dass es da quasi sag jetzt mal, ein ganz böse Schwarzmarkt gibt, der sich davon entkoppelt.
Ja, dann, also das ist das Monopol. Ja,
das Machtverlust.
Das ist ja die Sache auch bei Libra. Also bei Bitcoin haben wir ja diese mathematische Konstrukt, diese Berechnungssache, dass man da eben mit diesem Mining die Anzahl der Bitcoins einfach stark begrenzt und immer stärker begrenzt. Grenzen wird.
Ja. So.
Libra war ja eine ganz neue Idee. Und zwar, dass man hier, da war ja Mastercard dabei.
Die sind aber alle ausgestiegen, ne?
Ausgestiegen.
Also ein Facebook-Konsortium. Facebook tut viel dafür, dass Diem oder Libra nicht mit Facebook connected wird, ja, sondern dass.
Also aber, wahrscheinlich ja, war da auch schon entsprechender Druckszenarien dahinter, dass da kann diese großen sein. Adressen sich da, aber die Tatsache, dass sie überhaupt erstmal dabei waren. Also, ja. Hellmann, da muss ja. man. Die Tatsache, dass überhaupt sich hier solche großen Adressen für so etwas interessiert haben. Übrigens, die Gesellschaft für Libra ist in der Schweiz, ne? Schweiz. Also, das zeigt ja schon, was da für Bewegungen und für Motivationen im Hintergrund sind.
Aber du wolltest kurz sagen, Libra, der ja, Unterschied?
Libra, der Unterschied. Hier haben wir eine mathematische Begrenzung.
Ja.
Bei Libra war die Idee, dass hinter Libra im Prinzip ein Wertkorb steht. Aus zum Beispiel Anleihen, aus Gold, aus eventuell anderen Währungen. Also, dass wir hier nicht wie bei unserem Geldsystem, was wir jetzt haben, wo im Prinzip bisher erstmal nur eine Zahl dahinter ist und dann das Wachstum pro Jahr, was wir in der Volkswirtschaft haben, oder jetzt hier eben schlichtweg eine Begrenzung, so war plötzlich ein Warenkorb, ein Wertekorb hinter Libra. Und das war natürlich insofern eine Sache, wo dann erstmal ein Aufschrei durch die Zentralbanken und die Regierungen geht. Die Überlegung, wenn denn dann bei Libra zum Beispiel Staatsanleihen dahinterstehen, zum Beispiel unsere italienische Staatsanleihen dahinterstehen und denn dann irgendein Konsortium, was keiner politischen Kontrolle unterworfen ist, dann mal die Entscheidung stellt oder die Frage stellt, sollen wir jetzt mal die Staatsanleihen tauschen gegen etwas anderes? Und du, lieber Staat, wir werden übrigens deine Staatsanleihen jetzt verkaufen. Und dann sieh mal zu, wie du mit den fallenden Kursen klar wirst. Also diese Drohkulisse, nicht? Wolfs im Schafspelz, das ist vollkommen richtig dargestellt, die war natürlich überhaupt nicht zu akzeptieren. Weswegen dann ja hier Facebook auch sagte, okay, wir benennen die Kiste jetzt um, jetzt heißt es eben Diem, wahrscheinlich von Capri Diem, und es soll ein Stablecoin sein. Also der Wert des dann zukünftigen Diem ist immer 1:1 zum US-Dollar. Gut, damit hat man im Prinzip erst einmal die Sache schon mal deutlich entschärft, eine höhere Akzeptanzfähigkeit geschaffen für die Regierungen.
Und man hat mit WhatsApp eine Möglichkeit, dann über diese Messenger-Services Zugang zum Markt.
Ja, und WhatsApp ist weltweit. Also
weltweit.
Diese Macht, die dahinter steht. Nicht? Aber es gibt ja noch ein weiteres Problem. Neben des Bitcoin und des Theater rund um Libra haben wir ja ausgehend von China in Amerika und auch in Europa die Diskussion an einem digitalen Euro.
Ja.
Also Kryptowährung, aber offiziell. Mit der höheren Weihe, dass sie eben nicht von irgendeinem ominösen Konsortium oder von wahrscheinlich gar nicht existierenden Japaner erfunden und so weiter wurde, sondern hier ist eine offizielle Sache, dass eben zum Beispiel ein digitaler Euro eingeführt wird. Und damit, dazu kann ich gleich auch nochmal was sagen, aber das ist natürlich eine Sache, indem ich anfange, in die Bevölkerung die Idee eines digitalen Euros zu tragen, mache ich natürlich sämtliche Kryptowährungen, die ja digital sind, auch salonfähig. Ne? Also unser Bild von eben schon wieder und wieder einmal, ich fange an, einem immer größeren Publikum etwas sozusagen zu bieten und mache ein Thema salonfähig, wo wahrscheinlich immer mehr Leute auf diese Thematik dann sich, jetzt habe ich das Mikro gerade berührt, immer mehr mit dieser Thematik beschäftigen und man beachte hinten den Anstieg. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir hier die alten Höchstkurse mal wirklich nachhaltig überschreiten. Was dann da, wie beim DAX mit der 13.4, 13.6, welche Dynamiken dann noch entstehen. Und nochmal eine Sache zum digitalen Euro. Ich meine, klar, die EZB und die Amerikaner sind hier unter dem Zuchtzwang, weil die Chinesen haben es bereits schon in der Testphase. Also die führen das jetzt.
Ja, das wird kommen. Es ist ja auch schon relativ. Ja. Es ist konkret, es wird Token geben. Also ich könnte dann mit dem digitalen Euro, wir beiden könnten dann einen Deal machen. Und wenn der stattgefunden hat, wird auch auf der Blockchain-Technologie basieren, der digitale Euro. Und es macht doch Sinn, von der Sicht der EZB, sich dieser, sagen wir mal, ursprünglich disruptiven Technologie zu bedienen. Und
ja, disruptiv für wen, ne? Also man muss ja mal im Hinterkopf halten, wenn wir den digitalen Euro bekommen, was heißt das? Ich meine, am Ende des Tages, wir sind ja heute auch schon digital und bezahlen. Ich meine, wenn ich jetzt hier mich auf mein Online-Portal meiner Bank gebe und mache eine Überweisung, ist das ja auch schon irgendwie irgendwo digital.
Ich halte mein iPhone gegen die Kartenleser an der Tankstelle oder
was. Der Punkt ist doch der, wenn wir den digitalen Euro haben, wirst du, werde ich, werden die Zuhörer und Zuschauer auch ein Konto bei der EZB haben. Das heißt, der digitale Euro bedeutet in letzter Konsequenz, dass wir direkt ein Zentralbankkonto haben werden, von dem wir mal eben zack, zack die Sachen hin und her geben. Und das heißt natürlich, dass jetzt auch das gesamte Geschäftsmodell der Banken damit auf der Liste steht. Ich meine, wozu brauche ich dann noch die Bank, wenn meine Zahlungsabwicklung ich einfach mal so einfach machen kann mit dem digitalen Euro? Die digitale Euro ist eine disruptive Technik, die sich hier abzeichnet für das gesamte Geschäftsmodell der Banken. Also die Auswirkungen sind dramatisch. Ich mache ja nicht den digitalen Euro, nicht nur eine Kryptowährung an sich, nicht, und damit Bitcoin und Co. salonfähig, sondern ich habe auch hier eine disruptive Technik für bestehende Geschäftsmodelle in der Finanzwelt. Dass natürlich der digitale Euro Sinn macht. Ich meine, wir haben es ja gerade gesehen. Da ging doch wirklich die EU ging hin und hatte sich gegen das Embargo bezüglich der Amerikaner wegen im Iran gestellt. Aber wir schafften es nicht, die Idee umzusetzen, letztendlich die Handelsströme mit dem Iran hinzubekommen, weil letztendlich wir über das von den Amerikanern dominierte Finanzsystem keine Überweisung hinkriegen, wenn die Amis nicht wollen. Mhm. Nicht? Deswegen ist ein digitaler Euro schon eine tolle Idee, weil damit kann ich solche Probleme, wie dann wir sie erlebt haben, mal eben schnell lösen. Also großes Pluspunkt. So. Dass letztendlich alle Zahlungstransaktionen damit einfacher werden, großer Pluspunkt. Dass ich eventuell sogar eine Idee wie bei Ethereum, wie man es ausspricht, dass ich zum Beispiel in der Lage bin, Geschäftsvorfälle so zu verknüpfen, dass eine Zahlung automatisch sich ergibt.
Da ist ein Factsheet dran gehangen, ne? Also ja. Wenn bestimmte Dinge eintreffen, findet
also sich
Zahlung.
Also ich kann klar Abläufe
definieren
und die Zahlung ergibt sich automatisch, sobald dann dieser Geschäftsvorfall da ist. Das ist eine ganz tolle Sache, Digitalwährung hoch 2, was mit digitalem Euro auch machbar wäre. Alles tolle Sachen, tolle Ideen.
Ja. Was heißt das jetzt für die Anleger, wenn die sich jetzt den digitalen Währungen, was würdest du da empfehlen? Glaubst du, es ist jetzt ein akutes Problem oder ein akutes Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte?
Also beschäftigen auf jeden Fall, im Sinne von, dass man sich einfach hier weiter informiert, dass man sieht, wie die weitere Entwicklung des digitalen Euros ist.
Es steht also vor fundamentalen Veränderungen, das Geldsystem, was die digitalen Währungen angeht,
richtig? Ja, also fundamentale Veränderungen, jetzt sagen wir mal, es ist eine fundamentale Ergänzung des bestehenden Geldsystems.
Okay.
Aber mit dieser fundamentalen Ergänzung schaffen wir auch eine immer größer und breiter werdende Fläche und für all diese anderen Kryptowährungen, die wir denn da haben. Mhm. Und wie gesagt, wir haben eben die Grafik gesehen mit der sich ausufernden Geldmenge und die Probleme, die letztendlich noch nicht gelöst sind und für die es auch noch keinen Lösungsansatz gibt. Und dieses Hangeln der Zentralbanken von A nach B mit, sagen wir mal, neuen Summen, die obendrauf kommen, mit neuen Fristen, die man nach hinten rausschiebt. Ich habe einfach meine persönliche Angst, ist, dass, was war 2012 passiert? Ja, wir hatten 2008, wir hatten die ganzen Verwerfungen, Abwrackprämie, Staatsschulden kommen zu, keynesianistische Projekte und Strategien seitens der Regierung, alles okay. Aber plötzlich wurde man in 2012 sich gewahr, aufgrund der damals der innovativen Buchhaltung der Griechen, ob denn überhaupt die Staaten in der Lage sind, diese ganzen Sachen auch mal jemals zurückzuzahlen.
Ja.
Es entstand plötzlich eine Skepsis. Diese Skepsis führte dazu, dass die EZB damals unter Draghi whatever it takes sagen musste.
Ja.
So. Heute wird uns klar, dass auch wir heute, gerade auch nach Covid-19 und den ausufernden Staatsdefiziten, die wir jetzt hier in diesem Jahr erlebt haben, und das amerikanische Konjunkturpaket kommt ja erst noch. Im Moment 950 Milliarden werden diskutiert. Und wenn am 5. Januar zum Beispiel die Demokraten dann in Georgia auch noch mindestens einen von den Senatssitzen gewinnen sollte und letztendlich mit der Kamala Harris dann sogar die Demokraten die Mehrheit haben könnten, im Senat, also sowohl Repräsentantenhaus wie auch, dann kann durchaus aus den 900 Milliarden auch noch ein größeres Konjunkturpaket werden, ja, mit noch mehr Staatsverschuldung, was ja alles erstmal sinnvoll ist. Wir brauchen diese Konjunkturpakete, aber es gibt halt eben diesen Nebenaspekt. Und wenn denn dann irgendwann die Leute sich mal klar wären, oder wenn dann plötzlich mal in den nicht klar, das ist dann so gewisser, das ist Kokolores, aber wenn die Leute dann, wie damals in 2012, anfangen, sich dann wirklich mal zu fragen, ja, wie sieht denn da eigentlich die weitere Zukunft aus und wie löst man diese Probleme, dann entsteht eine Skepsis. So, und wenn ich im Moment mit digitalem Euro und so weiter hier die Plattform schaffe, kann es durchaus sein, dass diese Skepsis sich auch noch stärker entlädt in diese Kameraden, die wir hier sehen. Nicht? Aber je stärker das hier steigen wird, je größer das werden würde, desto größer ist die Gefahr, dass die Regierungen irgendwie sagen, niet,
dann stopp, dann Schluss. Lass uns doch mal an der Stelle somit beenden. Du rufst mich bitte an, wenn ich mein Bitcoin-Portfolio auflösen soll. Dann tue ich es.
Nein, okay. Aber um auch den Punkt nochmal aufzugreifen, was du eben sagtest, ich kann, will und darf auch hier keine Empfehlung geben. Aber ich möchte einfach nochmal den Punkt schärfen, dass es hier durchaus mit unserer Grafik von eben bye, bye, bye,
ja,
hier wir in eine Situation kommen, wo noch mehr Leute bye, bye, bye in Bezug auf Bitcoin und Kameraden,
ja,
rufen werden. Aber wir auf der anderen Seite sehr wohl wissen und im Hinterkopf halten müssen, die Regierungen schauen sich das an. Und es wird keine Regierung und keine Zentralbank sich dieses Monopol aus der Hand nehmen lassen. Und das ist ein Damoklesschwert. Und das ist nicht so klein wie die vier Damoklesschwerter, die wir in Europa bezüglich des Aktienmarktes hatten, wovon wir letztens da sprachen. Sondern das ist ein ganz großes Damoklesschwert. Okay. Und an dem Tag, wo, ich weiß, du willst jetzt stopp machen, aber lass mich da den einen Satz noch sagen. Bitte. An dem Tag, wo wirklich hier sich die Regierungen gezwungen sehen, da einzugreifen, erlebst du hier einen Kollaps.
Aber du rufst mich vorher an, okay? Alles klar. Das war unser Proseminar mit Vorsicht. Die Handlungsempfehlung von Markus Pfeffer in Pfeffer und Salz. Markus, wir machen daraus zwei Folgen, weil das einfach viel zu lang ist.
Wie viel Zeit haben wir
gemacht heute? Jetzt sind wir bei 55 Minuten.
Was?
Ja, so, dann machen wir zwei Folgen
raus. Das ist die einzig wahre Inflation, die Zeit, die wir brauchen. Ja?
Wir sprechen uns in 14 Tagen spätestens wieder, okay?
Machen wir.
Gut.
Danke dir, Thomas.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.